Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Der erste Titel der Saison ist für die Bayern futsch, im Prinzip nach dem Supercup sogar schon der zweite, ja, und die Anfang der Woche nach außen so freundlich wirkende Stimmung beim Rekordmeister scheint vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund jetzt wieder im Keller. Und Pitt, dir ist für den Newsletter nicht mehr eingefallen, als mit der Pokal hat seine eigenen Gesetze zu eröffnen, das hätte an anderer Stelle Strafe gekostet.
Das stimmt, 3 Euro ins Phrasenschwein, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Es bezog sich aber weniger auf Bayern München, sondern auf den Umstand, dass das Saarland zu stark Fußball spielt. Ich habe dann extra nochmal gegoogelt, das Saarland hat nur 1 Million Einwohner, aber Elversberg in der zweiten Liga, wie ich finde, ist sensationell im ersten Jahr. Und jetzt 2 saarländische Mannschaften im Achtelfinale des DFB-Pokals, ja nicht nur der 1. FC Saarbrücken, der 2-1 gegen Bayern München gewonnen hat, sondern auch der FC Homburg, der Greuther Fürth rausgeworfen hat. Also ich finde, das Saarland ist irgendwie das Bundesland der Stunde.
Die neue Macht. Fußball. Die neue Macht, ja, im deutschen Fußball. Mal gucken, vielleicht. Aber ganz ohne Phrasen wollen wir heute versuchen, hier im Feverpitch-Podcast durchzukommen. Die Lage beim FC Bayern vor dem natürlich mit Spannung erwarteten großen Duell mit dem BVB wollen wir aufarbeiten. Und dafür haben wir Steffen Niemeyer zu Gast. Bayern-Kenner, Bayern-Beobachter, Bayern-Kritiker. Hallo Steffen.
Oh, immer alles zusammen. Guten Morgen, guten Tag.
Thomas Tuchel hat nach dem Spiel gesagt, es gibt 100 Erklärungen oder keine. Welche ist deine?
Ja, 200. Ach, es gibt viele. Kein Kane, keine Offensivpower. Das war so ein bisschen ein Flashback in die vorherige Situation oder Saison. Was passiert mit dem FC Bayern, wenn er keinen Stürmer aufstellt? Und das haben wir gestern wieder zur Genüge gesehen. Ebenfalls haben wir gesehen, was passiert, wenn die Bayern-Spieler lätschern ins Spiel gehen. Auch das haben wir gestern wieder gesehen. Es war grausam anzusehen zum Teil.
Das war's in der Tat. Wie erklärst du dir das, dass die so lätschert so ein Spiel angehen? Ich meine, Bayern München muss doch eigentlich mit breiter Brust da auch in Saarbrücken, selbst auf so einem Acker, der am Ende doch gar nicht so ein Acker war, wie vorher alle vermutet haben, doch auftreten und das Ding eigentlich klar nach Hause bringen.
Ja, ich dachte tatsächlich, wir hätten diese Zeiten hinter uns. Gestern haben wir den Sané mit den Schlackerarmen gesehen, der ein paar Fehler macht, mit einer Schiedsrichterentscheidung oder mehreren nicht einverstanden ist und schon 1-2 Gänge runterschaltet. Ich habe vorhin die erste Halbzeit mal in doppelter Geschwindigkeit gesehen und es fällt sehr stark auf, dass die Bayern gar nicht so richtig versucht haben zu pressen, sondern ein bisschen angelaufen sind, aber mit 1-2 Metern Abstand dann aufgehört haben und der Saarbrücker Spieler dann locker weiterspielen konnte. Und im Gegenteil, auf der anderen Seite, wenn die Bayern den Ball hatte, da war sofort jemand bei denen auf den Füßen. Das können die überhaupt nicht ab. Und dann ist es ja die berühmte Körpersprache, wenn man dann den Ball hat und es kommt einer auf einen zugelaufen, dass man so ein bisschen cool tut und aber gar nicht cool spielt. Und das tut in den Augen weh. Und das ist eine gewisse Arroganz, das ist eine gewisse Überheblichkeit, die angemessen bestraft wurde gestern.
Mit einer Überheblichkeit, die eigentlich der Trainer rausbringen müsste aus der Mannschaft.
Exakt. Während Steffen gesprochen hat, habe ich genau daran gedacht. Man muss sich in die Psychologie der Mannschaft dann reinversetzen. Die haben 18-0 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Du bist wirklich in einer guten Phase der Saison. Und dann fährst du zu einem Drittligisten, der, ich glaube, auf Platz 15 liegt, also abstiegsgefährdet ist in der dritten Liga. Das nimmst du nicht ernst als Fußballprofi. Da wirst du denken, naja, wenn wir lässig spielen, 3-0, 4-0, sind auf jeden Fall eine Runde weiter, egal wie. Und es kommt dann auf den Trainer an, der den Spielern klar macht, Leute, das ist kein Spaziergang, was wir hier machen, sondern die werden mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie man so schön sagt, gegen uns antreten, so wie Steffen es gerade beschrieben hat. Und da braucht man die richtige Einstellung. Und ich bin zu 100% überzeugt, dass das Thomas Tuchel auch weiß, dass er diesen Schlendrian rauskriegen muss aus der Mannschaft. Offenbar gelingt es ihm nicht. Und was mich so nachdenklich stimmt, ist, das ist jetzt das dritte Mal in diesem halben Jahr mit ihm, dass in so einem entscheidenden Spiel, wo es hopp oder top geht, die Mannschaft nicht durchzieht. Das war in der Champions League so, das war im DFB-Pokal auch so. Und das ist jetzt auch in diesem Fall so. Es funktioniert nicht so richtig.
Steffen, gehst du da mit? Siehst du Tuchel da auch in der Verantwortung?
Natürlich ist er mit in der Verantwortung, aber ich ist genau das Seltsame gestern war ja, dass er genau diesen Schlendian herausbekommen hat. So ein Spiel wie gegen Darmstadt, das entsprechend ausgegangen ist, so eins hatte ich gestern erwartet. Tatsächlich war mein Sehen gestern so, die ersten 20 Minuten, ja, die sind engagiert, aber ja, die Saarbrücker machen entscheidende Fehler. Der Innenverteidiger bekommt ganz früh eine gelbe Karte, der wird mit Sicherheit sich zurückhalten müssen. Die Bayern machen aus wenig ein Tor und ja, das wird dann schon so seinen Weg gehen und habe dann tatsächlich abgeschaltet und erst das Halbzeit- und das Endergebnis wieder gesehen und mir heute Morgen den Rest angeguckt und die entsetzten Kommentare gelesen. Also es sah zunächst so aus, als würde es alles seinen gewohnten und regulären, in Anführungszeichen, Gang gehen, aber das war es eben nicht. Und auch diese Arroganz und Überheblichkeit meinerseits wurde bestraft. Also das hat sich nicht nur auf die Mannschaft übertragen, die Einstellung, da kommt nur Saarbrücken, sondern auch auf einen Teil der Zuschauer, sprich mich.
Aber diese Kontrollverluste, diese fehlende Energie auf dem Platz und dann diese immer wieder auftretenden individuellen Fehler, die in der Bundesliga ja jetzt noch nicht zu so vielen Gegentoren geführt haben, 7 nach 9 Spielen, das ist ja noch ganz okay, das ist ja vor allen Dingen auch in Relation zur Bundesliga gesehen der beste Wert zusammen mit Leipzig, aber wie kann das passieren? Also das ist doch vermeidbar im Prinzip mit ein bisschen mehr ja, Konzentration und mit dem Ball umgehen, das sollten die eigentlich auch alle können und einen Pass über 4 Meter spielen.
Ja, aber wir haben keine eingespielte Innenverteidigung, wir haben einen dünnen Kader, wir hatten eine Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat und das Signal des Trainers war ja auch mit der Aufstellung, wir bringen nicht unsere besten 4 Offensivstürmer, sondern lassen den anderen mal eine Chance, die müssen ja eigentlich gut genug sein. Da kann man sagen, ja, bist du verrückt, das so zu machen, aber oder du sagst, nein, ich als Trainer vertraue diesen Spielern, die hat die Clubführung geholt, also trauen sie denen zu, gegen einen Drittligisten zu gewinnen und dann sollen sie das mal zeigen. Also man darf da die Mannschaft nicht aus der Verantwortung nehmen. Wenn ein paar Spieler wie zum Beispiel Choupo-Moting oder Saar nicht eingespielt sind, dass da nicht alles perfekt funktioniert, ist klar. Aber im Pokal war es dann eben so mit seinen eigenen Gesetzen, die individuellen Fehler, die passieren können, führen dann zum Gegentor und zum Ausscheiden, weil es vorne nicht kompensiert wird. Und vorne fehlte diese Offensivpower, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, weil sie schlicht nicht auf dem Platz stand. Und so war das, wie gesagt, da gibt es nicht nur eine Begründung, sondern ganz viele. Viele Mosaiksteinchen, die da gestern zu einem Katastrophenbild sich zusammengefügt haben.
Das haben ja nun viele Trainer gemacht jetzt in der Pokalrunde, dass sie den sogenannten zweiten Anzug aufs Feld geschickt haben, um ehrlich gesagt auch für ein bisschen soziale Hygiene zu sorgen im Kader. Ne? Die Leute aus der zweiten Reihe motzen ja immer, ich komme nicht zum Zug, jetzt kommen sie zum Zug im Pokal und können zeigen, dass sie es drauf haben. Und wenn es dann nicht gelingt gegen Drittligisten, dann sind die erstmal die nächste Zeit ziemlich still. Aber spätestens in der 60. Minute, wenn es 1-1 steht, und du merkst, irgendwie kriegen wir da vorne im Strafraum nicht die gefährlichsten Chancen hin, dann bringe ich doch den Harry Kane. Irgendwann wechsle ich noch ein. Das hat ja sogar der sture Tim Walter mit Robert Glatzel und Bakary Jetta getan, ja. Und wenn selbst der von seiner Linie abweicht, die er sich vorgenommen hat, dann könnte das ja Thomas Tuchel auch tun. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum Harry Kane nicht eingewechselt worden ist, wenn es so lange 1-1 steht?
Ja, also Kane war ja auch auf der Auslandsreise. Kane sollte vielleicht ein bisschen geschont werden und es gab eben dieses Vertrauen auch in Choupo, der will müsste auch mal zeigen, dass er seine Millionen wert ist, die er mehr verdient als beispielsweise Musiala. Und das ist gestern nicht passiert. Aber richtig, im Nachhinein wissen wir, der hätte ihn deutlich früher einsetzen müssen oder auch, wie Bastian Schweinsteiger das gestern sagte, so aufstellen, dass du erstmal in der ersten Halbzeit alles klar machst und dann die anderen ranlässt. Hinterher weißt du es dann, aber ja, es war ein Spiel, wo dann der Antreiber, der große Antreiber fehlte, der dieses Mitreißen, dieses kommt jetzt, reißt euch zusammen, das ist nicht da gewesen, das hat gefehlt. Und das ist ein Fehler in der Mannschaft, bei den Spielern. Also insofern war es auch völlig korrekt, dass der Thomas Müller da insbesondere die Spieler selber in die Verantwortung genommen hat. Das müssen die schon, also das ist auch die Verantwortung der Spieler, da anders ranzugehen.
Müller, der natürlich vorangegangen ist, das Tor gemacht hat zur Führung. Matthias Sammer hat in der aktuellen Ausgabe vom Phrasenmäher-Podcast mal eingeschätzt, wie die aktuelle Situation bei den Bayern aus seiner Sicht ist und sie mit seiner Anfangszeit bei Bayern 2012 verglichen. Und er hat da ausgemacht, dass damals wie heute die Bayern ein Hierarchieproblem haben. Vor allen Dingen auf die aktuelle Situation gemünzt, meinte er, ja, da sind viele Spieler, die im Grunde in der Hierarchie oben sein müssten. Die haben aber momentan nicht die Leistung oder bringen nicht die Leistung oder haben nicht das Standing beim Trainer, das sie eigentlich haben müssten, um in der Hierarchie dann auch wirklich das Kommando zu führen, so wie Thomas Müller jetzt zum Beispiel oder Manuel Neuer, der ja eigentlich auch eine Figur wäre, der sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz das Wort führen müsste, aber eben auch lange in zweiter Reihe stand, beziehungsweise verletzt war, gar nicht dabei war. Siehst du auch ein Hierarchieproblem aktuell?
Ja.
Wie kann man das beheben aus deiner Sicht?
Ja, das ist ja nichts, wo du einen Schalter umlegen kannst oder wir dürfen nicht so ungeduldig sein. Also wir haben jetzt 5 Trainer in 5 Jahren gehabt, glaube ich, und jetzt zu sagen, gut, wir brauchen wieder einen anderen Trainer, das ist keine Lösung. Wir müssen jetzt zum einen eine grundsätzliche Spielidee haben, die uns beispielsweise Van Gaal und Pep eingeprägt haben, und uns die passenden Spieler und Mannschaften dazu zusammensuchen. Und damit ein großes Team aufbauen um bestimmte Spieler herum. Wir haben ja ich nenne das Gigantenwechsel, den Übergang von Müller zu Musiala, der in vollem Gange ist. Musiala konnte gestern das Spiel nicht prägen, weil er zu spät kam dafür, oder konnte es zumindest die erste Stunde lang nicht prägen. Wir haben einen Kimmich, der, finde ich, sich selbst überfordert, indem er denkt, er müsste für alles verantwortlich sein und für alles seinen Kopf und seinen Fuß und seine Beine hinhalten, ob vorne, ob hinten, ob in der Mannschaft, ob als sein eigener Spielerberater und vierfacher Familienvater. Ich glaube, er überfordert sich selbst da und hat zu wenig freien Kopf für die ganz wesentlichen Sachen auf dem Platz. Das sind auch Dinge, die damit hineinspielen, und Neuer ist noch nicht wieder voll da, der konnte sich noch nicht so extrem auszeichnen, wie Ulreich sich das auszeichnen konnte oder sich ausgezeichnet hat in den letzten Spielen, bevor er wieder auf die Bank ging. Und das, ja, das braucht seine Zeit, und ich kann nur hoffen, dass die Bayern sich die Zeit nehmen, dass da was zusammenzuwachsen. Tuchel hat ja schon gesagt, der dünne Kader ist eine große Herausforderung, und damit hat er recht bekommen. Und ich bin froh, dass er da jetzt nicht drauf rumhackt öffentlich, sondern ich denke mal im Stillen in Anführungszeichen genießt. Er hat so seltsam gelächelt am Schlusspfiff, das hat mir zwar gar nicht gefallen, aber sah so ein bisschen aus, na, seht ihr, was passiert, wenn ihr nicht ordentlich einkauft. Das ist ja auch eins dieser vielen Puzzleteile. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt nicht nur eine oder 100, sondern eher 200 Begründungen, und auch das gehört dazu.
Ja, das würde ich jetzt anders sehen, Also zum einen, egal, ob da jetzt noch ein oder zwei Spieler dazugekommen wären, die Mannschaft, die gestern auf dem Platz war, oder der Kader ist stärker als der erste FC Saarbrücken. Also da gibt es keine Entschuldigung dafür, weil eine Holding Six nicht gekommen ist, dass man deswegen im DFB-Pokal in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Also diese Argumentation würde ich jetzt nicht folgen. Und außerdem, in der Bundesliga hat man ja schon 23 Punkte geholt. Die Leverkusener spielen wirklich einen flotten Ball, liegen als einzige Mannschaft jetzt vor Bayern. Ob sie es durchhalten, wird man sehen. Aber sie haben ja die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. So schlecht scheint der Kader auf nationaler Ebene erstmal nicht zu sein. Da müsste Bayern München weiterhin dominieren. Tun sie ja auch bedingt. Ja. Was die Champions League betrifft, da gehe ich dann mit dir. Da ist der Kader wahrscheinlich nicht in der Lage, ganz, ganz weit vorne zu landen. Ja, aber dass das jetzt... dass die Holding Six nicht gekommen ist, kann gestern nicht der Grund gewesen sein, warum Bayern München in Saarbrücken ausgeschieden ist.
Nein, nicht der Einzige, das habe ich ja gesagt. Aber dass wir jetzt die ersten 9, 10 Spiele oben mitspielen, ist ja schön und gut. Das spricht ja dafür, dass Tuchel das geschafft hat, da eine wesentliche Defensivschwäche abzustellen und die Offensive zusammenzubringen. Nur die stand ja so gestern nicht auf dem Platz. Das war ja genau der Punkt, dass er da anders aufgestellt hat und dass diese Ersatztruppe in Anführungszeichen das nicht hinbekommen hat. weil die Einstellung nicht gestimmt hat, weil die sich nicht so engagiert haben. Die Saarbrücker waren ja zum Teil nicht mehr lauffähig. Die hätten eine Verlängerung überhaupt nicht überstanden, wie wir das selber gesagt haben. Es hat mir auch nicht gefallen, dass selber Tuchel beispielsweise auf die Verlängerung gesetzt hat und sagt, ich lasse den Kane raus. Kann ich verstehen, wir haben dann nur noch eine Einwechslung und das wäre dann die letzte und eine Verlängerung kann man dann nicht mehr. Aber was ist das für eine Einstellung zu sagen, gehen wir halt in die Verlängerung, weil wir haben die Kräfte, die brauchen wir auch für Dortmund noch. Das ist schon auch deswegen auch der Trainer, ja, nicht nur die Mannschaft.
Glaubst du, um jetzt mal den Bogen zu schlagen aufs Wochenende, glaubst du, dass die in Gedanken schon beim Spiel in Dortmund waren? Und dass quasi nur die Haltestation Saarbrücken irgendwie der Zug zu spät abfuhr?
Ja, für Sané möchte ich das sagen, aber nein, also finde ich nicht, die gehen dahin nicht, wo jetzt denke ich die ganze Zeit, wie ich den Hummels oder Süle oder Schlotterbeck austrickse, sondern die sind an dem Abend, haben die den Gegner im Kopf. Aber wie gesagt, das war vielleicht in dem Sinne im Kopf, ich darf mich auf keinen Fall verletzen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich will nicht in diese Zweikämpfe reingehen, ich halte ein bisschen Abstand, damit im Blick auf Sonnabend nichts passiert und ich da auf jeden Fall drin bin, weil wir ja diesen dünnen Kader haben und wir jetzt schon auf dem letzten Loch greifen. Ich meine, als De Ligt raus musste, wie viele Innenverteidiger hatten wir dann da noch auf dem Platz, ja? Das ist einfach so. Ob das jetzt dieser Holding Six als Holding Six gefehlt hat, würde ich nicht sagen, aber du hattest hinten in der Defensive, wurde es sehr schnell sehr dünn. Ja, und das ist ein echtes Problem. Nicht vielleicht für den Anfang der Saison, aber eben auf die lange Sicht, wenn im Frühling dir reihenweise vielleicht Spieler fehlen und du dann das mit U23-Spielern auffüllen musst.
Na, ich sag mal so, herzlich willkommen in der Lebenswirklichkeit von 17 anderen Bundesligamannschaften, ja, die ja nicht so ein Festgeldkonto haben, um entsprechend auf dem Transfermarkt zu reagieren. Das ist der Alltag für die meisten Clubs, dass sie eben wichtige Ausfälle nicht gleichwertig ersetzen können.
Genau.
Das macht ja dann auch die Bundesliga spannender, wenn eben alle mit den gleichen Waffen ins Rennen gehen. Mhm.
Aber fürs Wochenende ist es natürlich ein Problem, wenn jetzt die Licht fehlt. Bayern stand jetzt mit Kim einen Innenverteidiger hat, der zumindest fit ist. Bei allen anderen ist ja noch gar nicht gesagt. So viele haben sie sowieso nicht. Aber ob überhaupt da noch jemand dazukommt. Wer spielt denn am Wochenende Innenverteidigung?
Goretzka.
Das hat ja. Er dann zweimal gemacht. Also im Pokal in der ersten Runde ging es ja ganz gut. Ja, aber gegen Dortmund? Aber
schwierig. zu sagen, das ist sicherlich die große knifflige Aufgabe für Tuchel, wen er überhaupt aufstellen kann, hinten, um es stabil hinzubekommen. Schwierig zu sagen. Nee, kann ich noch keine Prognose abgeben.
Was ist denn aus deiner Sicht das größere Problem? Die fehlende Innenverteidigung oder dass Joshua Kimmich fehlt?
Ach, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Manche Bayern-Fans, also er hat ja gerade dieses Tief, andererseits kann er tödliche Pässe spielen, vorne, andererseits hinten macht er dann mitunter Schwierigkeiten. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, weil er das spielen kann und die anderen Spieler da etwas befreiter aufspielen. Aber das ist auf jeden Fall ein Verlust, der bringt eine enorme Qualität mit. Und wenn er dann eben wirklich Vollpower spielt, dann ist er nicht so, versucht das Spiel langsam und geordnet zu machen, sondern mehr Tempo zulässt, dann ist er extrem wertvoll und wichtig. Das war gestern aber nicht so.
Pitt, wie siehst du die Personalie Kimmich aktuell? Steffen hat die ja schon angesprochen, der ist vielleicht auch mit viel zu viel Dingen momentan beschäftigt und hat gar nicht den Kopf frei, um sein eigentliches Kerngeschäft zu machen.
Die Beobachtung von Steffen, dass er sagt, er hat den Eindruck, dass Kimmich sich für alles auf dem Platz verantwortlich fühlt, trifft, glaube ich, ins Schwarze. Ich habe auch den Eindruck, dass Kimmich jeden Ball sich hinten abholt, meint, jeden Angriff einleiten zu müssen. Das sind zwei Schwierigkeiten. Erstens überfordert das den Spieler selbst. Du kannst nicht jeden Eingriff einleiten. Das geht nicht, weil irgendwann geht dir auch die Kreativität flöten. Und das zweite Problem ist, du bist damit unglaublich berechenbar, weil wenn alles über dich läuft, dann weiß man, man schaltet entweder dich aus oder macht dir alle Wege zu, wohin du passen und laufen könntest. Also ich glaube, das Spiel wäre variabler, wenn Kimmich loslassen würde, dass er auch anderen Leuten den Eingriff einleiten kann. Also es ist ja symptomatisch, wenn er bis tief in die eigene Hälfte geht, sich dort fast am Strafraum den Ball vom Innenverteidiger abholt und dann mit dem Ball die Wege macht, manchmal mit so Alibi-Pässen noch überbrückend durchs Mittelfeld. Das macht das Spiel so unglaublich langsam und sehr gut ausrechenbar. Da muss sich der Trainer was einfallen lassen. Kimmich will zu viel. Das spricht ja erstmal für ihn, dass er ein Macher ist, der die Verantwortung übernehmen möchte. Aber zur Verantwortung übernehmen heißt auch, andere in Szene nicht zu setzen, sondern dass die sich setzen lassen können. Dann bist du variabler in deinem Spiel. Und deswegen verstehe ich auch die Bemerkung von Steffen sehr gut. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er mal fehlt, weil dann müssen ja andere Leute den Angriff ankurbeln und dann wird man sehen, ob sie diese Chance dann auch wirklich nutzen können.
Wie kriegt man, Steffen, aus deiner Sicht Kimmich das beigepoolt? Das wäre ja was der Trainer ihm dann auch schon mitteilen müsste, beziehungsweise wo er ihn mal vielleicht auch mal darauf hinweisen müsste. Und Kimmich müsste das dann aber auch annehmen. Und das scheint ja auch ein Problem zu sein.
Warum schonend beibringen? Knallhart beibringen, weil schonend funktioniert ja offenbar nicht, weil wir eben schon gesagt haben. Ja.
Ja, das ist dann in der Tat eine der Aufgaben für Tuchel. Ich weiß, es kann da jetzt keinen Tipp geben, wie er das hinbekommt. Grundsätzlich denke ich, die wichtig ist, dass er da positiv rangeht und sagt nicht, du hast alles falsch gemacht, Joshua, sondern ist es nicht auch für dich von Vorteil, wenn du die anderen Leute, deine Mitspieler, sich um etwas kümmern lässt und ihnen etwas Aufgaben überlässt, wo dann glänzen können. Und das muss doch möglich sein. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so wie wir in Flapsig hingehen können und sagen, gut, ohne dich spielen wir schneller, also sieh zu, dass du schneller spielst. Das ist ja nichts, was einen Spieler motiviert. Also da denke ich, ist in der Tat der Trainer oder das Trainer ist das Thema Team gefordert und kann ich nur dringend empfehlen. Da muss eine bessere Balance her.
Du hast gestern bei X, heißt es ja mittlerweile, ich will immer noch Twitter sagen, aber X heißt es ja ein Post. Ehemals Tweet.
Abgesetzt, bleib Tweet abgesetzt, dann wissen auch unsere Zuhörer, was da gemeint ist.
Das stimmt.
Ein Tweet lass uns das Marketing nicht aufbürden hier.
Ein Tweet von Peter Müller, dem ehemaligen Kollegen von Pitt, sogar weitergeleitet, beziehungsweise retweetet, sage ich jetzt einfach mal, der hat gesagt, ich sag's mal so, das dürften eher keine guten Aussichten für den BVB am Samstag sein. Er spielte natürlich dann auf die Niederlage der Bayern jetzt in Saarbrücken und eine mögliche Trotzreaktion an. Und da hast du gesagt, das dachte ich eben auch. Was macht dir positiv das zu denken, dass es aus Bayerns Sicht dann am Samstag tatsächlich anders läuft?
Die Gedanken gingen noch ein bisschen weiter, aber die habe ich da nicht mehr geschrieben und gedacht, naja, aber bin mir gar nicht so sicher, ob sie diese Reaktion zeigen. Das wird tatsächlich die spannende Frage sein. Man weiß ja, wenn die Bayern eine Niederlage kassieren, dann sind sie danach umso wütender und energischer. Andererseits werden wir werden auf eine Mannschaft treffen, die ein gewisses Selbstbewusstsein sich erarbeitet hat, die auch noch ungeschlagen ist in der Bundesliga und die es jetzt erlebt hat, dass sie nicht mehr diese unwichtigen Spiele verliert, die es hinbekommen hat, die alten Spieler so, also deren Gigantenwechsel im Team sind sie dabei hinzubekommen mit Reus und Hummels, die nicht immer oder nicht sehr viel spielen, aber dann doch wichtig sind, oder wo es möglich ist zu dosieren, ohne dass alles zusammenbricht, wenn die alten Recken nicht mehr spielen. Mukoko hat er offenbar hinbekommen, dass der jetzt nicht mehr nur drauf auf ist, immer zu spielen, sondern in dem Moment, wo er da ist, alles versucht. Und da gibt es einige Sachen, die sehr gefährlich sein werden am Sonnabendabend. Und da hoffe ich dann doch schon sehr drauf, dass das wirkt jetzt. Wir werden eine andere Offensive haben, aber wir werden anfällige, schwierige Situationen in der Innenverteidigung oder in der Defensive haben. Das ist, finde ich, ein offenes Spiel. Ich würde sagen, von den Chancen her 50-50. Ich kann nicht sagen, dass wir das locker nach Hause schaukeln. Und ich denke auch nicht, dass die Dortmunder das können. Aber da wächst jetzt gerade was zusammen. Andererseits fehlt denen der große Stürmer, zumindest in dieser Saison, den wir haben. Und vielleicht macht ja genau das den Unterschied. Ich habe gesagt, das war gestern ein bisschen Retro-Feeling. Letzte Saison kein Stürmer, kein Sieg. Und am Samstag, am Sonnabend, wird der Superstürmer aufspielen und hoffentlich wieder treffen, wie immer.
Andererseits, Pitt, sind die Dortmunder aber gerade in einem Modus, wo sie Spiele wie früher die Bayern, auch wenn es nicht läuft, am Ende doch gewinnen. Und wenn es knapp ist und wenn es manchmal auch ein bisschen dreckig und nicht schön ist. Also die haben momentan diese Fähigkeit von den Bayern oder die Bayern eben gerade nicht haben.
Die Ausgangssituation für Dortmund ist wahrscheinlich im direkten Duell mit Bayern so gut, wie seit langem nicht mehr. Sie selbst sind obendran, wie du schon richtig sagst. Sie gewinnen auch die knappen Spiele. Sie haben erst 20 Tore geschossen. Also Bayern München hat 14 mehr, Leverkusen hat 7 mehr, Stuttgart hat 7 mehr. Also 20, das ist schon knapp nach 9 Spielen. Aber sie haben sich trotzdem jetzt auf Platz 4 festgebissen, was ja das Minimalziel ist, ein Platz in der Champions League. Die Bayern kommen angeknackst, aufgekratzt, wie auch immer, zum Gastspiel, sind personalgeschwächt, ja. Also, wenn die Dortmunder jetzt keine Antwort darauf finden, wie man die Bayern aushebelt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann sollten sie die Spiele dann von vornherein herschenken. Also, die Dortmunder sind jetzt auch wirklich unter Druck, die Situation auszunutzen. Und dann wird die Bundesliga natürlich richtig spannend, wenn plötzlich die Dortmunder an den Bayern vorbeiziehen. Ich schätze zwar, dass es unentschieden ausgeht, aber die Chance der Dortmunder, endlich mal 3 Punkte gegen Bayern zu holen, ist so gut wie nie.
Steffen, was erwartest du denn jetzt noch von Uli Hoeneß? Was kommt denn da noch? Anfang der Woche klang das alles sehr versöhnlich. Da hat der Thomas Tuchel dann auch nochmal indirekt gelobt, hat in Aussicht gestellt, dass auf dem Transfermarkt im Winter noch was getan wird. Also gerade das mit dem Transfermarkt für den Winter, das muss ja jetzt nicht nur eine Möglichkeit mehr sein, das muss ja jetzt wirklich sehr, sehr klar definiert sein, dass da auch was passiert. Auch wenn es vielleicht nicht die 3 Spieler werden, die Tuchel sich gewünscht hat.
Ja, also zum Teil hat ja dieser Kaderrat, der viel zu große, dafür gesorgt, dass diese Situation da ist, indem sie beispielsweise Stanisic haben gehen lassen zum direkten Konkurrenten, der den jetzt auch nicht wieder hergibt. Und der hätte uns gestern beispielsweise sehr gut getan. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass Bounassar beispielsweise ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das ist schon die Verantwortung. Und ich denke, dass Hoeneß das weiß, dass es nicht gut gelaufen ist und da denkt er jetzt aber nicht so, ja, hätten wir, sondern was müssen wir tun, um das wieder hinzubekommen? Und ich glaube nicht, dass sie da schon eine Antwort haben. Also mit dem Spiel gestern ist das sicherlich noch kostspieliger geworden, wenn alle sehen, wie groß die Not der Bayern ist, in Anführungszeichen, wenn sie ein Spiel gegen Drittligisten verlieren und dass sie auf jeden Fall unbedingt irgendwas machen müssen im Winter. Aber dafür muss ja erstmal ein Spieler zur Verfügung stehen. Und das, glaube ich, wird sehr schwierig. Weil Palinha hat ja verlängert. Sprich, der wird nicht billiger, sondern eher teurer werden. Und die können extrem gut verhandeln. Und ich weiß auch nicht, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Das wird, noch ein sehr heißer, kalter Winter. Und idealerweise müsste ja auch Anfang Januar zur Verfügung stehen und nicht auf den letzten Drücker, um auch die Vorbereitung dann mitzumachen. Ansonsten hast du ja wieder so einen Fremdkörper in Anführungszeichen, den du erst integrieren musst und das während der Spielzeit ohne große Trainingsmöglichkeiten.
Zumal ja im Januar, Februar auch noch ein Asien-Cup ist, ein Afrika-Cup, also da auch noch ein paar Leute dann wieder fehlen, die nicht unbedingt verletzt sein müssen, um den Bayern nicht zur Verfügung zu stehen, sondern die einfach mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Und es sind ja zum Teil dann sogar Spieler wie Kim, die eigentlich in der Abwehr zum Beispiel dringend gebraucht werden, aber dann eben kurze Zeit nicht zur Verfügung stehen. Siehst du denn für die Personalie Tuchel eine Gefahr? Stand jetzt.
Also ich glaube nicht, dass die Bayern so dumm werden, nochmal so dumm sein werden, mitten in der Saison in einer völlig falschen Phase den Trainer zu wechseln. Also das glaube ich nicht. Das ist ja auch eine der Lehren aus der letzten Saison. Wechsel nicht den Trainer, wenn es niemand versteht. und wenn er auch nicht das zentrale Problem ist oder das einzige große. Mhm. Also das glaube ich, aber das, auch das ist jetzt entschieden, er ist da und es wäre glaube ich sehr, ich denke, das wissen auch alle, wäre nicht sehr klug. Und mit dem, was er sagt und mit dem, was er versucht und in die Richtung, geht es ja schon in die richtige mit die meisten Tore, deutlich stabilere Abwehr, aber wenn er die Spieler nicht hat, ne, dann kann er da noch so viel in die richtige Richtung lenken. Das ist dann eine andere Verantwortung. Ich glaube nicht, dass, also so dumm sind sie nicht, nochmal alles beim Trainer abzuladen. Nein.
Würde denn ein Sieg gegen Dortmund dieses Aus in Saarbrücken dann vergessen machen? Oder wäre das immer noch was, was dann trotzdem noch in den nächsten Wochen weiter in München diskutiert wird, weiter dann auch noch ja vielleicht betrauert wird?
Nee, wie gesagt, da gucken wir lieber nach vorne als nach hinten. Das Ding ist durch. Wir wissen, warum wir verloren haben. Das werden die intern klären und zu sehen. Also das Wichtige ist, sich bis zur Winterpause ein gutes Polster, in Anführungszeichen, in der Liga zu erarbeiten. Ich finde es jetzt nicht super wichtig, dass wir jedes Spiel in der Champions League gewinnen. Ich finde es wichtig, dass wir in die nächste Runde kommen und dass wir in der Bundesliga an der Spitze dranbleiben, in der Spitze bleiben und gegebenenfalls einen gewissen Vorsprung uns erarbeiten, um eben den absehbaren Ausfall wichtiger Spieler durch die Abstellungen kompensieren zu können, wenn es dann nicht so rund läuft und ähnlich fair läuft wie gestern in und gegen Saarbrücken.
Dann freuen wir uns auf den Samstag, auf das Topspiel gegen Bayern. Getippt habt ihr ja schon, Pitt, sonst noch was am Bundesliga-Wochenende für dich großen Fokus einnehmen wird?
Naja, ich gucke wirklich sehr aufmerksam nach Berlin, was mit Union passiert. Das ist schon sehr bestürzend, dieser Absturz. Bestürzender Absturz, gut. Gutes Wortspiel. Aber jetzt 11 Pflichtspielniederlagen in Folge. Urs Fischer sieht sehr angekratzt aus. Da hält dieses bisherigen Aufstiegs. Irgendwann muss der Verein reagieren. Das ist eine ganz vertrackte Situation bei Union Berlin. Wir haben ja hier auch im Podcast schon drüber gesprochen mit Sebastian Fiebrig. Also das ist schon heftig, was da passiert. Hätte ich so auch nicht prognostiziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Champions League hat offenbar alle überfordert und damit entsprechend die Kaderplanung im Mannschaftsgefüge etwas durcheinander gewirbelt. Irgendwas ist kaputt gegangen und sonst hast du nicht so eine solche Niederlagenstrecke. Weil jetzt kommen die Frankfurter. Also wie will man die schlagen, wenn man es schon nicht gegen Stuttgart schafft?
Also ein Wochenende, was einige Weichen stellen wird, einige Richtungen anzeigen wird und alles darüber könnt ihr natürlich am Montag dann im Fever Pitch Newsletter lesen, wenn ihr ihn denn abonniert unter feverpitch.de. 6.10 Uhr flattert er dann in euer E-Mail-Postfach. Die meisten von euch werden es sicher kennen. Wer es noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich weiter Podcast hören. Immer donnerstags oder ab donnerstags dann der neue Fever Pitch Podcast im Podcatcher eures Vertrauens. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören und gerne auch bewerten natürlich. Das würde uns sehr freuen. Pitt und WhatsApp, kann man Fever Pitch jetzt auch lesen?
Ja, also ich versuche es noch reinzukriegen, Fever Pitch in den WhatsApp-Kanal, aber schon mal abonnieren, damit es sich dann auch lohnt. Also ganz einfach in seiner WhatsApp nachschauen, wo die Kanäle jetzt alle aufgelistet sind. Irgendwo zwischen Bayern München und Borussia Dortmund steht Fever Pitch. Lohnt sich, glaube ich. Ja, also ich habe da noch viel vor, aber ich taste mich an das Thema auch noch heran. Aber wer WhatsApp hat, sollte das mal probieren. Würde mich freuen. Wir knacken so langsam ein paar Markennamen und es wächst und wächst.
So soll es sein. Steffen hat es natürlich schon abonniert.
Nicht auf WhatsApp. Fever Pitch schon seit der ersten Stunde. Sehr empfehlenswert, sehr lesenswert und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie Pitt sich auf die neuen Dinge einlässt und ausprobiert und dabei auch ganz erfolgreich ist. Finde ich gut.
Dann guck dir gerne auch WhatsApp an und ansonsten hören wir uns bestimmt zum FC Bayern noch das ein oder andere Mal in dieser Saison auch in diesem Podcast. Steffen, vielen Dank.
Danke, Steffen.
Und dir für die Gelegenheit. Ciao, ciao.
Und danke dir, Pitt. Ciao.
Ciao, Malte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.